Hey, ihr hört den Podcast vom Hamburger, Hamburgs Coffee Table Magazin im herausragenden Format. Immer mit allerbesten Fotos und Geschichten aus und über diese Stadt. Die Extraportion Hamburg-Liebe im Großformat zum Lesen und Hören. Mehr erfahrt ihr unter www.derhamburger.info. Und jetzt geht's los.
Dann bin ich eben auch nach dem Popkurs hierher gezogen nach Hamburg. Und es ging natürlich gar nichts, weil natürlich überraschenderweise die Stadt jetzt sich gar nicht so wahnsinnig auf mich vorbereitet hatte. Also es waren erstmal sehr fantasievoll gestaltete erste Jahre, bis man dann von dem Projekt in das, wie das dann immer so ist, der hat mich dann da gesehen und dann passierte dieses und jenes. Aber es war irgendwie immer alternativlos, das zu machen.
Moin, moin, Hamburg!
Hallo ihr Lieben, heute ist Montag, der 15. Mai 2023 und ich heiße euch willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast vom Hamburger. Ich bin Regine Marxen, Podcasterin und Autorin beim Hamburger. Schön, dass ihr dabei seid. Hier lernt ihr die Leute kennen, die Hamburg so besonders machen. Katie Freudenschuss zum Beispiel. Aber Hamburg ist nicht nur ob seiner BewohnerInnen so besonders, die Architektur spielt auch eine Rolle. Klar. Eine Stadt befindet sich immer im Wandel und die Ansprüche an die Architektur sind vielfältig. Ich finde, Stadtplanung ist ein ziemlich spannendes Thema. Umso mehr freue ich mich auf den Architektursommer 2023, der noch bis Ende Juli geht. Wie geht klimafreundliche Stadt, lautet das Thema, das in über 280 Veranstaltungen in der ganzen Stadt von den unterschiedlichsten Perspektiven aus betrachtet wird. Mehr erfahrt ihr im Infopavillon auf den Magellan-Terrassen. Im Netz unter architektursommer.de und in der Shortlist in der brandneuen Ausgabe vom Hamburger. Ich verlinke euch die Infos in den Shownotes. Und jetzt sprechen wir über und mit Katie Freudenschuss. Eines vorweg, sie heißt wirklich so. Fantastisch, oder? Okay, eigentlich heißt sie Katja, Katie aber, finde ich, passt schon besser zu ihr. Fast wäre die Musikerin und Kabarettistin Lehrerin geworden. 1999 aber brach die Halbösterreicherin ihr Lehramtsstudium in Gießen ab, kam nach Hamburg, besuchte den Popkurs und damit begann ihr Weg auf die Bühne. 2022 erhielt sie für ihre gekonnte Mischung aus Kabarett, Improvisation und Musik den Deutschen Kleinkunstpreis in der Kategorie Musik. Josef Harder gehörte auch zu den Preisträgern. Wie viel ihr das bedeutet hat, hört ihr gleich selber. Wir sprechen über windige erste Jobs mit Alleinunterhaltern, skurrile Gigs und Salzteigherbergen. Darüber, wie es ist, mit dem ersten eigenen Programm vor der eigenen Familie aufzutreten, mit der Großmutter in der ersten Reihe. Und wir sprechen über ihr aktuelles und drittes Bühnenprogramm. Nichts bleibt, wie es wird. Sanduhren spielen eine tragende Rolle. Warum? Auch das wird sie euch erzählen. Katie Freudenschuss ist eine Frau, die in keine Schublade passt. Genau deshalb hat sie sich wohl zu Beginn ihrer Karriere noch Sachensagerin genannt. Oder?
Also mittlerweile ist das nicht mehr so, dass ich darauf irgendwie bestehe. Ganz am Anfang, weil ich ja wirklich, ich kam ja aus einer totalen Musiksozialisation. Ich bin ja als Musikerin, Sängerin, Songwriterin mit komischem Talent, was es zwar schon immer gab, aber ich habe dieses Theaterfach mir dann irgendwie, das hat sich so ergeben, dass ich plötzlich nicht mehr nur Songs geschrieben habe, sondern mittlerweile sind die Shows ja ein ausgeglichener Anteil von Wort und Ton. Und da ich aber damals schon dachte, die Leute gesagt haben, ja, aber machst du jetzt Comedy oder machst du Kabarett? Und ich mich das wahnsinnig angekotzt hat, habe ich einfach gesagt, naja, ich habe halt meine Songs und dann sage ich Sachen. Und dadurch ist irgendwie Sachensagerin entstanden. Aber damit können die Leute auch nicht so richtig was anfangen. Hat sich also nicht durchgebrandet, die Sachensagerin.
Naja, der Versuch war ja eben, eine neue Schublade vielleicht zu finden oder diese bewusst zu vermeiden. Aber Menschen brauchen anscheinend Schubladen,
ja.
Oder?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, genau. Und es ist auch immer noch so, dass ich für bestimmte Formate zum Beispiel dann nicht gefragt werde, weil sie sagen, ja, nee, das ist ja eine Musikkabarettistin. Wo man sagt, ja, aber ich kann schon auch Sätze sprechen. Also ich singe gar nicht alles. Ich kann einen Satz bilden, ohne zu singen und ohne dazu Klavier zu spielen. Aber das ist auch immer noch in den Programmdirektionen oder auch bei Fernsehgeschichten schwer. So als Hybrid oder so irgendwie. Oder Leute machen ja nicht immer alles. Es gibt ja, man sagt ja auch nicht, ja, aber die hat keine Spülmaschine, die spült zu Hause. Das geht leider nicht. Wir brauchen, das ist ein total beklopptes, aber ich meine nur, Menschen machen ja auf Bühnen oder im Fernsehen nicht immer alles, was sie machen. So, weißt du, was ich meine?
Ja.
Ist jetzt nicht so gut erklärt, aber.
Ich stelle mir es vor, wie im Autorinnenbereich, wenn du ein Buch schreibst und du musst dir vorher schon ganz klar Gedanken darüber machen, welches Genre es ist, weil es sonst im Buchladen keine Heimat finden wird und auch kein Abnehmer.
Das ist wahrscheinlich so. Ich habe leider noch kein Buch geschrieben, aber wahrscheinlich, entweder du bist halt berühmt vorher schon und dann ist es das Buch von und dann ist es, glaube ich, wurscht, in welcher Schublade man es dann hinstellt, oder du musst dich sehr klar positionieren. Ja.
Du hast einen Preis bekommen. Den aber in der musikalischen Gattung.
Ja, was mich wahnsinnig gefreut hat.
Den, lass uns ihn beim Namen nennen, den Deutschen Kleinkunstpreis in der Kategorie Chanson, Lied und Musik.
Genau, den habe ich bekommen in 2022 und ich war vor allem geehrt, ob der MitpreisträgerInnen. Also ich war da wirklich in sehr guter Gesellschaft.
Oh ja, also in österreichischer?
Ja.
Was ja für dich passend ist, denn du bist halb Österreicherin.
Ich bin halbe Österreicherin. Und tatsächlich in Augenhöhe die gleiche Glocke in die Hand gedrückt zu kriegen, das war eine sehr große Ehre.
Hat sich seitdem was für dich verändert mit diesem Preis?
Also ich, was meine Auftritte betrifft, ich habe ja einen sehr tollen Agenten, der diese Sachen bucht. Und ich kriege das gar nicht so mit, ob jetzt vielleicht ein Theater, wo man vorher nicht war, jetzt als Resultat aus diesem Preis jetzt plötzlich auf dem Tourplan steht oder nicht. Es war auf jeden Fall Anerkennung und Gratulation und Freude auch im Kollegen- und Kolleginnenkreis. Aber es ist jetzt nicht wahnsinnig irgendwas durch die Decke gegangen dadurch.
Mhm.
Aber es ist einfach, der Preis kam in einem so guten Moment nach diesen Scheißjahren mit Corona, wo man sowieso immer sich gefragt hat, wie relevant ist man denn jetzt wirklich? Also jetzt gar nicht wegen systemrelevant, sondern wenn die Leute jetzt wirklich so gut darauf verzichten können und sich daran gewöhnt haben, war das einfach ein ganz, ganz schöner Moment für eine Sichtbarkeit. Da habe ich mich sehr gefreut.
So, für den Erfolg, wie beurteilst du den Erfolg? Nach Sichtbarkeit? Nach Fame? Nach einer Relevanz? Wie ordnest du für dich Erfolg ein?
Also es gibt da natürlich ideelle Antworten und es gibt natürlich dann aber auch die, die einem letztendlich dann den Lebensunterhalt finanzieren und so. Es ist leider ja so, dass immer mehr die Sparte Social Media für Erfolg hinzugezogen wird, was ich jetzt auch gar nicht als 100-Jährige, ach die jungen Dinger mit dem Social Media, ich freue mich auch über manche Social Media Accounts von Kollegen und Kolleginnen. Ich mache aber lieber einfach meine Sachen auf der Bühne. So. Das heißt, Erfolg ist für mich, wenn ich eine Show oder auch egal ob eine Solo-Show oder mit anderen, wenn ich an dem Abend das kreiere, dass die Leute total bei mir sind und gepackt sind und danach sagen, boah, das hat mich wahnsinnig berührt. Egal jetzt erstmal, ob weil es so lustig war oder poetisch. Das ist für mich Erfolg. Und wenn dieser Erfolg dazu führt, dass man dauerhaft das machen kann und das Interesse an der Person und an der Kunst bleibt. Ja.
Guckst du manchmal dann auch selber nach, was dann über dich geschrieben wird in den einzelnen Social-Media-Netzwerken?
Ich mache das nicht so oft, aber manchmal mache ich das. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass es ein Pressehagel, wenn ich in irgendeiner Stadt, also ich freue mich schon immer, wenn mir auch die Veranstalter irgendwie die Zeitungsartikel und so weiterleiten, aber ich bin nicht mehr so abhängig. Wie ganz am Anfang war das natürlich so, ne, ich kam ja immer aus Zusammenarbeiten. Ich war ja nie Solokünstlerin. Ich habe immer in Bands, in Ensembles, im Team gearbeitet. Und das war dann schon spannend. Und da habe ich mir das auch noch mehr zu Herzen genommen, wenn da irgendwas mir nicht gefallen hat mittlerweile. Es ist okay.
Ich hätte mich gefragt, ob man sich denkt, oh, jetzt habe ich es geschafft, wenn die zweite Suchanfrage bei Google Katie Freudenschuss Ehemann ist.
Das habe ich Hast du das auch?
Ja.
Wie lustig. Ich dachte immer, das liegt vielleicht auch an der googelnden Person.
Natürlich googeln wir immer den Ehemann oder die Ehefrau
genau.
Von irgendwelchen Menschen.
Wir.
Jetzt
so
wir's.
Sind wir, genau. Ja, keine Ahnung. Das ist scheinbar was Leute interessiert. Ich habe mein Privatleben und meinen Beziehungsstatus einfach immer rausgehalten, weil ich den auch für nicht relevant erachte. für das, was ich erzähle und für das, was ich mache.
Du hast gerade gesagt, für dich ist es total wichtig, auf der Bühne zu stehen. Und du bringst ja wirklich viele Talente mit, die sich hervorragend eignen. Neben dem musikalischen Gespür hast du auch noch den Humor und du hast die Gabe, diesen Humor fix in Worte zu packen oder sogar in ein Lied. Großartig. War dir bewusst, dass du auf die Bühne willst schon 1999? Das war nämlich das Jahr, in dem du nach Hamburg gekommen bist, um den Popkurs hier zu absolvieren.
Genau.
Wusstest du schon da, es soll auf die Bühne gehen?
Also, das wusste ich, weil ich ja mein wirklich weniger als halbherzig betriebenes Studium dann auch abgebrochen habe. Also ich hatte so halbherzig Musik auf Lehramt studiert in Gießen noch und habe dann den Popkurs gemacht und hatte vor dem Popkurs, also bevor klar war, ob die mich annehmen oder nicht, schon gesagt, ich möchte mal ein Jahr nach Hamburg oder Berlin gucken, ob ich als Musikerin und Sängerin mich irgendwie, ob da irgendwas geht. Weil das war einfach klar, das ist das, was ich machen will. Und dann bin ich eben auch nach dem Popkurs hierher gezogen, nach Hamburg. Und es ging natürlich gar nichts, weil natürlich überraschenderweise die Stadt jetzt sich gar nicht so wahnsinnig auf mich vorbereitet hatte. Also es waren erstmal sehr fantasievoll gestaltete erste Jahre, bis man dann von dem Projekt in das, wie das dann immer so ist, der hat mich dann da gesehen und dann passierte dieses und jenes. Aber es war irgendwie immer alternativlos, das zu machen. Aber dass es dann in diese Richtung gegangen ist, das hat sich erst viel später entschieden.
Was kann ich mir unter fantasievoller Gestaltung vorstellen?
Ich meine, das war natürlich ein Hauch von Ironie, dass die Stadt sich nicht vorbereitet hat. Aber man ist ja vorher, weißt du, ich kam halt aus einer Kleinstadt. Es war die Ende der 90er, das heißt, das Internet war auch noch erst so am Kommen. Man hatte gar keine Ahnung, wo muss man wie hin. Und ich bin wirklich überall gewesen. Ich weiß, dass ich in Hamburg beim Arbeitsamt, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber das war einer der wunderbarsten Momente. Beim Arbeitsamt in Hamburg gibt es einen Raum mit lauter Instrumenten. Und da war ein Mitarbeiter, der hat so gesprochen. Und hat gesagt, dann spielen Sie mal etwas vor. Und dann wurde ich im Arbeitsamt oder vielleicht Agentur für Arbeit, ich weiß nicht mehr, wo das war, habe ich in so einem voll ausgestatteten Raum, da waren dann hier Schlagzeug und Zeug und so, dem irgendwie so am Klavier vorgespielt und gesungen. Und dann hat der mich in irgendeine MusikerInnenkartei aufgenommen, wo ich dann später mit einem sehr, sehr windigen Typen, mit dem habe ich auch nur zweimal zusammengearbeitet, so eine ganz fiese Alleinunterhalter, so ein Typ, das meine ich mit fantasievoll. Also es sind einige so komische Jobs, aber über den habe ich dann jemand anderen kennengelernt, der mich dann wiederum zu Angie's Nightclub gebracht hat, was zu dem damaligen Zeitpunkt noch echt ein super Hotspot für Musiker und Musikerinnen war in Hamburg. Da habe ich dann damalige Hostin Floy kennengelernt, wir haben uns dann angefreundet, und dann bin ich da immer nachts aufgetreten und für mich war das natürlich, ich kam halt aus meinem kleinen, ich sage immer Dorf, weil es sich so angefühlt hat in dem Kontrast zu, wow, jetzt bist du hier auf der Reeperbahn und so relativ unvorbereitet, weißt du, ich habe ja einfach Studium abgebrochen, Möbel gepackt und mir damals noch über irgendwie Papierzeitschrift irgendwie ein WG-Zimmer gesucht und so. Und dann war ich halt hier. Und dann ergab sich aber aus dem einen wieder das andere. Und es war so komische Stationen für komische Menschen im Studio, komische, dubiose Songs eingesungen oder so komische Werbetracks, wo ich heute auch denke, ey, was habe ich da eigentlich gemacht und wurde ich dafür jemals bezahlt? Aber irgendwie ist es dann immer weitergegangen.
Du meinst, dein Rechnungssystem war noch nicht so ausgefeilt?
Das Rechnungssystem war noch nicht so ausgefeilt. Aber man war ja auch damals, und ich finde sogar irgendwie, entweder klingt das jetzt wahnsinnig überheblich oder sympathisch, das weiß ich noch nicht, wenig Geld haben, hat sich aber nie arm angefühlt. Also man hat irgendwie da in seinem Zimmer in der WG gewohnt und man hatte irgendwie immer noch Geld, um so ein Galau irgendwie in der Schanze trinken zu gehen. Und wenn dann irgendwie das Geld alle war, dann gab es halt nur noch Käse ohne Farbe. Also so die No-Name-Produkte und Haferflocken. Und das war, was hat aber man nicht als ein soziales Problem gesehen irgendwie. Ich weiß nicht, es war einfach so. Es war okay, weil dafür war man ja in der Stadt, wo man sein wollte und wo alles passiert.
Ich glaube, für das WG-Zimmer in der Schanze, das würde dich heute schon so arm machen, dass das Geld für den Galau nicht mehr da wäre.
Ja, das ist vermutlich richtig. Also das war kurz vor der Schanze, also eher da so Schäferkamp, Schröderstift, da die Ecke. Genau, aber ich kannte ja auch nichts. Ich meine, ich war in Hamburg da entweder in der Hochschule, da in der Milchstraße bei dem Popkurs. Und dann ist man halt so, hieß es, man geht dann abends in die Schanze oder auf den Kiez. Und dann ist man da halt, ne, ich hatte einen sehr eingeschränkten Wirkungskreis erstmal, auch mit Stadtteilen, wo man so überhaupt sich bewegt hat. Ich habe auch eine sehr schlechte Orientierung, das kommt noch dazu. Das heißt, ich muss Wege immer auswendig lernen, weil ich sie nicht verstehe. Deswegen war ich ein bisschen eingeschränkt am Anfang.
Aber du hast ja anscheinend intuitiv viel richtig gemacht, denn du warst ja da, wo, behaupte ich mal, die Szene sich damals ja auch getroffen hat, oder?
Ja, es sind wirklich ganz viele Zufälle auch passiert. Zum Beispiel, ich habe einmal ich habe ja damals, das ist dann aber schon so 1, 2, 3 Jahre später, würde ich sagen, vielleicht, ich habe mal als Gästebetreuerin beim NDR gearbeitet und da kam Elli, die damals DSDS gewonnen hatte, wirklich schon sehr lange her. Und da bekam ich irgendwie mit, dass die noch für ihr Album Songs sucht. Und dann habe ich irgendwie, ich hatte einen Song geschrieben, von dem ich dachte, der passt wie Arsch auf Eimer. Und dann über irgendwelche Kanäle diesen Song zu ihr bekommen. Und dann ist es der auch tatsächlich geworden. Also die hat sich dann leider für mich, zum Glück für sie, von der ganzen Bohlen-Situation losgesagt, sodass also sie nicht den Promo-Apparat hatte. Dementsprechend war das Album dann jetzt auch nicht wahnsinnig erfolgreich, sodass ich, glaube ich, von den GEMA-Einnahmen, die man dann bekam, mir einen sehr hochwertigen Eyeliner leisten konnte. Aber kein Haus. Nein, genau. Aber so, ich war schon auch irgendwie da. Ich glaube, ich habe auch ein paar Chancen verpasst, aber ein paar habe ich auch genutzt.
Wann war der Moment, wo du wusstest, ich möchte alleine auf die Bühne? Das ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich mich in verschiedenen Bands, in verschiedenen Kollektiven oder so wiederfinde oder ob ich sage, ich will alleine auf die Bühne.
Es ist bis heute so, dass ich eine wie auch immer geartete, gelungene Zusammenarbeit mit Leuten auf der Bühne, ob nun mit einem Ensemble oder im Duo, fast immer noch spannender finde als alleine, weil ich einfach zum Glück auch sowas wie Stutenbissigkeit einfach nicht hab und immer finde, je mehr gute Leute auf einer Bühne sind, desto schöner. Es ist tatsächlich einfach ein Pragmatismus, dass ich alleine, ohne ein großes finanzielles Risiko auch erstmal einzugehen, natürlich tourfähig bin. Weil ich kann selber fahren, ich spiele selber den Flügel oder das Klavier, singe, kann meine Sachen machen. Es ist halt einfach so irgendwie entstanden. Wenn ich irgendwann die Möglichkeit hätte, meine Abende mit einer kleinen Band oder so zu machen oder sei es nur ein Sidekick und oder zwei Musiker oder Musikerinnen, mit denen man dann auch interagieren kann, dann wär das auch ganz toll. Denn das Touren alleine ist so Mittel, ehrlich gesagt, ne? Wenn du da immer alleine in irgendwelchen, manchmal schöne Hotels, aber manchmal auch in irgendwelchen Salzteigherbergen, wo du irgendwie dann so nachts so einen Schlüssel aus so einem Kasten mit irgendeinem Code, der nicht stimmt, und dann dich erstmal durch so eine Salzteig-Deko, Kürbis, Arrangements, weißt schon.
Ich habe gerade Bilder, sowas kennst. Bilder
ja,
im Kopf
die sind
und
da
überlege,
auch,
ob ich das kenne. Das
also
glaub
so
ich nicht,
kleinere Ortschaften, wo es dann so Hotel/Pension, wo du einfach schon weißt, okay, das wird jetzt irgendwie, das ist jetzt nicht das mit dem Showbusiness. Also oder eben genau das ist das mit dem Showbusiness. Wo du halt alleine irgendwo in der Pampa am Arsch der Heide irgendwie mit Knick im Kissen nachts da aus dem Schlüsselkasten und dann bist du da. Und das wäre zu zweit irgendwie einfach, um jemanden anzugucken, wenn man sagt, oh, guck mal, sie haben verschiedene Kürbisse dekoriert. Das fehlt einem manchmal, wenn man alleine ist.
Du reist ja nicht mehr ganz alleine.
Nein, genau.
Deine Begleitung hat 4 Beine und eine Menge Fell.
Ja, das ist richtig. Ich bin im Jahr 2015 quasi zu meinem Hund gekommen, nachdem ich vorher jahrelang jedem die Ohren abgeheult habe. Ich hätte so gerne einen Hund, aber es geht ja nicht mit meinem Job. Bis ich dann in Kroatien diesen Hund an der Kette in diesem wirklich erbärmlichen Zustand vorfand und dann hatte ich es ja gesehen und jetzt musste ich also in die Aktion. Egal, also sehr spektakuläre Rettungsaktion von diesem Hund und seitdem ist der mit auf Tour. Genau, und das ist super, weil der ist total bekloppt und auch sehr überschwänglich und der freut sich über jeden Kürbis. Also wenn du eben nachts einfach, du schließt eine Tür auf, ne, und dann stehen da Besen, Kürbisse, bunte Drachen, Kastanien, Deko und der findet erstmal alles, oh geil, cool, was ist das, Kürbisse, Deko, okay, Kastanien, cool. Das erheitert einen dann auch selber, dass man da, der hat zwar kein Ironieverständnis, aber zumindest ist es viel, viel besser als alleine.
Und er hat einen klingenden Namen, nämlich Captain.
Captain, ja, genau.
Manchmal sieht man Bilder von ihm. Wenn man dir auf Social Media folgt, dann kann man auch Captain kennenlernen.
Dann kann man auch Captain sehen, genau.
Captain ist fotogen.
Das ist richtig. Es ist Captain ist fotogen und auf vielen Bildern sieht er auch immer sehr, sehr viel lustiger aus als ich. Also es gibt ganz viele Bilder, wo man eigentlich drunter schreiben könnte, who's the comedian? Und man würde immer auf ihn tippen, weil er sieht so ein bisschen auch wie ein Muppet-Tier aus. Ja.
Okay, der Captain reist jetzt immer mit. Trotzdem ist es auch ein harter Job, man ist viel unterwegs. Hättest du dir das glamouröser vorgestellt?
Nein. Überhaupt nicht. Also glamouröser nicht, aber ich merke schon, dass es eben auch sehr unterschiedlich ist, wo man spielt, wie ist das vorbereitet. Es gibt, du weißt halt nie genau, was du vorfindest, sowohl was das Hotel betrifft, als auch wie ist das im Theater, wie sind die Leute, sowohl die mit dir arbeiten, als auch eben das Publikum, bis auf einige Theater, wo man natürlich schon so häufig war, wo man schon genau weiß, worauf man sich einstellen kann. Und es ist einfach anstrengend. Aber ist ja selbst gewählt. Und das ist, glaube ich, die Frage, die Ursprungsfrage war, glaube ich, wann ich alleine sein wollte. Also ich auf der Bühne, ich wollte eben, ich habe immer mehr Theaterzusammenhänge gehabt. Also es gibt ja in Hamburg Hidden Shakespeare. Da bin ich ja auch seit 2006 dabei. Improvisationstheater und schätze das sehr. Da habe ich überhaupt erstmal so die Theaterbühnen kennengelernt und dann bin ich mit einer Kabarettistin, für die ich eigentlich erst nur schreiben sollte, die hatte mich als Songschreiberin angefragt und dann wurde ich ihre Pianistin, Andrea Bongers. Und das war so der überhaupt für mich dieses Kleinkunstfeld, wie es ja heißt, überhaupt mal so kennenzulernen. Das kannte ich ja vorher nur als Zuschauerin, gar nicht als selber auf der Bühne Stehende. Und dann ist es irgendwie alles so passiert. Ehrlich gesagt noch nicht mal als, das mache ich ab jetzt, sondern ich habe immer ganz viele Sachen gehabt. Ich habe bei XYZ gespielt, ich habe für irgendwelche, auch mal für Kreuzfahrtschiffe Musicals geschrieben, ich habe Werbung gesungen und dann habe ich halt gedacht, jetzt mache ich mal sowas alleine. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das dann dabei bleibt. Das war für mich ein so, das probiere ich jetzt auch mal aus und dann ist das so zeitintensiv geworden, dass es das jetzt eigentlich ist. Also ich habe zum Glück immer noch Hidden Shakespeare, wenn das passt. Da sind wir zum Glück drei MusikerInnen, die sich das teilen und immer mal irgendwelche Sondersachen und natürlich eben vor allem diese Zusammenarbeit mit Frau Janke, die ich auch sehr, sehr schätze. Da ist man ja trotzdem man ist sein eigener Act, aber man kreiert eben den Abend zusammen und das ist so richtig. Das ist eigentlich das Schönste, weil man da beides hat.
2014, dein erstes Programm, Bis Hollywood ist es eh zu weit,
ja,
hieß es.
Also es hieß Bis Hollywood ist eh zu weit.
Weißt du noch, wo du da aufgetreten bist, zum ersten Mal mit?
Also die ersten beiden Auftritte waren in der BIP in Hamburg, eine Bühne, die auch so Kulturzentrum, Bürgerzentrum ist und absurderweise in meiner alten Heimat, wo ich eben herkomme, in Wetzlar, in einer Kirche. Die hatten das, das war, glaube ich, dann eigentlich die Vorpremiere irgendwie, das war zum ersten Mal, genau. Da war meine Oma, die da noch gelebt hat, auch da und die sonst eher so, doch so Florian Silbereisen, den Silbereisen gern geschaut hat, da so mit großen Augen in der ersten Reihe saß und danach gesagt hat, Katja, es war mal was anderes. Das werde ich nie vergessen. Ratlos mit diesem Kompliment zurückgeblieben.
Wie hat sich das damals angefühlt im Vorfeld?
Also meinst du, das für zu dich? Wissen, ich gehe jetzt alleine auf die Bühne. Also ich habe ja vorher schon mal so 2, 3, 4, 5 Mal so Mixshow, ne, also wo man so 15 Minuten, 20 Minuten macht, gemacht. Ich war unfassbar aufgeregt. In meiner Heimat war ich vor allem aufgeregt, weil ich mir vorgestellt habe, dass der Druck, der wahrscheinlich überhaupt nicht da ist, Leute denken, so, die ist ja, musste ja unbedingt weg, dann wollen wir mal sehen, ob sich das jetzt auch gelohnt hat. Das, die musste ja unbedingt, ne, in die große Stadt. So, jetzt mal gucken, ob das besteht oder so. Das ist, sind, glaube ich, aber das denkt, glaube ich, keiner so bekloppt.
Das Drehbuch schreibt man, glaube ich, im Kopf, im eigenen.
Ja, auf jeden Fall. Ha. Sowieso, was man sich denkt, auch bei manchen Sachen, die man auf der Bühne sagt. Also eben genau dieser Song, Bis Hollywood ist eh zu weit, ist ein Songtitel auch. Und ich liebe diesen Song sehr. Bis heute. Den hatte ich, glaube ich, also wenn das Programm hatte 2014 Premiere, aber der Song war so 2012 geschrieben. Und da war ich ja dann 35. Macht das Sinn? Ja, das macht Sinn. Und war Hollywood-Moment, also in dem Song geht es eben um eine, um mehr Hollywood im Alltag, warum man nicht, warum die wichtigen Momente, wenn man sich verliebt zum Beispiel, nicht so aussehen wie im Film, im echten Leben. Und da habe ich dann die Szene beschrieben, dass im, in der S-Bahn dieser Mann, den ich da sehe und mir quasi das Leben schon ausmale, obwohl wir einfach nur zusammen im gleichen S-Bahn-Abteil sitzen. Und dann kam die, kommt die Stelle, hab in Gedanken schon das Haus gebaut, die Kinder grad ins Bett gebracht. Doch da, wo eben noch die Wiege stand, steht jetzt der Schaffner und er sagt, weil der Schaffner weckt mich dann quasi. Und je älter ich wurde, hab ich gedacht, ich kann das Lied so auf der Bühne jetzt nicht mehr singen, weil mit 35 ist es noch legitim zu sagen, ich lerne jetzt einen Mann kennen und dann gibt es eine Wiege, weil dann würde ich das Kind ja, wenn ich den jetzt kennenlerne, mit 36 bekommen. So, aber wenn ich das Lied jetzt singe, denke ich, ob Menschen in dem Moment darüber nachdenken, Gott, die ist doch Mitte 40, denkt die das jetzt? Und so solche, das ist nur eine wirklich, das ist jetzt auch ein sehr intimer Einblick in so eine völlige Beklopptheit, was man so denkt, auch was man auch den Menschen zutraut, was sie alles aufnehmen könnten in dem Moment. Man spielt Klavier, man erzählt was, man singt dieses Lied. Aber so, man beobachtet sich sehr oft von außen. Und das ist, glaube ich, auch gut, aber richtig gut wird es, und das ist auch mit den Jahren immer besser geworden, wenn man einfach so loslässt und einfach sagt, das möchte ich jetzt sagen. Und du findest das einfach irgendwie. Das ist mir scheißegal, finde das irgendwie. Das finde ich ist sehr befreiend und das kommt immer mehr, je älter man wird.
Dieses nicht jeder muss begeistert sein von mir.
Ja, ja, einfach und auch nicht, also ich habe das auch privat. Ich glaube, dass ich eine gute Freundin bin und mir ist es aber immer sehr wichtig, auch wenn man zum Beispiel sich jemanden kritisiert, eine Freundin oder einen Freund, dass ich richtig verstanden werde. Also ich habe immer dieses Bedürfnis, es muss klar sein, dieser Satz könnte jetzt das heißen, aber ich meine damit das und das. Und diese, das aber auf der Bühne jetzt einfach mal aus der Hand zu geben und einfach einen Satz irgendwie zu sagen und dann findet den jemand halt so und einer nimmt Anstoß, ein anderer sagt, es ist so. Aber genau darum geht's ja. Das ist ja gut, wenn die irgendwie selber was dabei denken. Und das hat aber irgendwie ein bisschen gedauert, bis ich da war, einfach zu sagen, du hast es jetzt geschrieben, du sagst es jetzt. Und jetzt ist es draußen und jetzt findet es halt irgendwie oder findet es gar nicht. Lasst euch davon berühren oder lasst es egal sein. Irgendwie so.
Dein aktuelles Programm heißt Nichts bleibt, wie es wird.
Ja.
Zeit spielt darin eine große Rolle.
Das ist richtig, ja.
Transformation, Prozesse, Transformation von Sprache zum Beispiel ist auch ein Thema. Alltagsbeobachtung. Du hast gerade eben gesagt, du bist jetzt an dem Punkt, du denkst Dinge, du fasst sie in einem Programm und dann kommen die eben auf die Bühne. Was ist denn der Ursprung zum Beispiel bei diesem Programm? Woher kommt die Motivation? Was ist dir wichtig bei diesem Programm?
Die Ursprungsidee dieses Programms war ganz banal eine optische Inspiration. Ich habe schon immer Sanduhren sehr geliebt, schon seit ich ganz klein bin. Und ich habe mir irgendwann, lange bevor dieses Programm entstand, eine sehr große Sanduhr gekauft, die eine Spielzeit oder Rieseldauer von gut 2 Stunden hat. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch das Programm einfach Complicati gespielt und habe gedacht, das nächste Programm soll einfach so lange dauern, wie diese Sanduhr ist. das soll irgendwie, die wird umgedreht und wenn das letzte Korn durchgerieselt ist, ist der Abend vorbei. Das war irgendwie einfach nur so eine total vage Idee, die mir aber irgendwie so gut gefallen hat, wo ich mich dann auch immer selber, man sich selber so ein bisschen erinnern muss, Katie, das ist aber jetzt in dem Sinne noch keine Show, ne? Eine Sanduhr umdrehen und irgendwann ist die dann durch. Aber irgendwie, weil ja Prozesse alt werden, Meinungen verändern, Beziehungen, die sich verändern, Umwelt, Politik, alles. Also eben, ich wollte irgendwie einen Rahmen schaffen, der im Kleinen einen Prozess zeigt, was natürlich eine Show ja immer ist. Wenn du, also ich versuche immer, so ein bisschen eine Heldenreise auch zu haben. Also wie bei einem, ne, dass man, du kannst ja ein Kabarettprogramm oder Comedyprogramm, du kannst einfach rausgehen und knallst einfach megamäßig alles, ne, tolle Geschichten und so weiter und hast so eine, am Ende ist einfach vorbei, aber ich finde es ganz schön, wenn du so ein Promise am Anfang hast oder und dann geht es irgendwo hin und am Ende ist man woanders, wie das halt Heldenreise beim Buch oder im Film ist. Und dass wir irgendwie diese Zeit gemeinsam verbringen, die es nur jetzt in diesem Moment gibt, ist jetzt auch keine neue Wissenschaft, so Carpe Diem und so ist ja auch, seit es auf jeder Nanunana-Tasse steht, jetzt auch nichts mehr, wo man sagt, oh mein Gott, wie tiefsinnig. Aber irgendwie Zeit bewusst verbringen und auch wissen, das ist Zeit, die es nicht mehr gibt. Und so, das war irgendwie die Inspiration.
Ist aber auch ein Korsett, oder? Oder du hast sehr viele Sanduhren auf der Bühne, die zur Not länger gehen.
Ja, also mehr Sand. Ja, es ist, genau, ja, ich habe diese eine große und ich habe auch festgestellt, es ist natürlich total schwierig, das zu timen, da die auch in der Pause durchläuft. So, mal ist die Pause 15 Minuten, dann soll sie eigentlich so 20 sein, dann ist es hier, ist heute so voll, wir sind an der Bar noch, ne, da muss man halt immer ein bisschen gucken. Ich habe aber festgestellt, die Uhr ist zwar groß, aber sie ist nicht so groß, also dafür müsste sie schon 2 Meter sein, dass man wirklich die ganze Zeit da drauf guckt. Hm. Ne? Also in Wahrheit ist sie eigentlich als Symbol da und mittlerweile gelingt es eigentlich immer, dass sie im letzten Lied vorbeigeht. Einmal habe ich es wirklich geschafft, das mit dem letzten Ton, aber dann bin eher ich diejenige, die da drauf schaut. Und einfach aufzuhören, dafür ist der letzte Song jetzt nicht gemacht. Ich dachte ursprünglich dann mal, die letzte Nummer muss darum gehen, ums nicht genug Zeit haben oder ums, was man noch machen will. Und dann wäre das doch schön, wenn diese Nummer nicht zu Ende geht. Ich finde es jetzt auch gerade wieder ganz gut, merke ich gerade. Aber irgendwie habe ich das dann geändert, als ich dann angefangen habe zu proben und so. Ja.
Es ist ein Prozess. Es ist, glaube ich, auch das dritte Programm. Mhm. Ist das ein bisschen, als würde man so ein Baby auf die Welt bringen, wenn so ein neues Programm Premiere feiert und dann auf Tour geht?
Also, wenn ich das jetzt sage, da gibt es natürlich Kollegen und Kolleginnen, die sagen, oh, niedlich, drittes Programm, die irgendwie ihr 5., 8., 10., 12. Es ist wirklich so, dass man, oder nein, nicht man, dass ich vorher denke, aber ich habe doch jetzt alles gesagt. Habe ich alles gesagt? Was könnte ich denn noch sagen? Also das erste Programm ist natürlich am einfachsten, weil da ist einfach, was bisher geschah, so auf blöd gesagt. Das zweite, da hatte ich irgendwie auch eine ganz gute konzeptionelle Idee. Und es ist einfach sehr, sehr schwer, weil du nicht glaubst, dass es geht. Also es ist mit einer großen Krise auch immer bei mir verbunden. Mhm. Aber dem Wissen, und das jetzt tatsächlich nicht, weil es in dem Programm um Zeit geht. Ich sage immer zu mir selber und auch zu anderen, es ist nur Zeit, die umgehen muss. Die geht sowieso um. Also an dem 17. Oktober oder wann auch immer jetzt die Premiere war, wird um 20 Uhr etwas anfangen und um 23 Uhr ist keiner gestorben. Also zumindest nicht aufgrund dessen. Also egal, was passiert, es stirbt niemand. Ne, es ist einfach nur, nimm's nicht so wichtig und irgendwas wird passieren und das passiert dann auch immer was. Das weiß man ja. Irgendwas kriegt man hin und dann ist man damit vielleicht sehr zufrieden oder so mittelzufrieden. So ein Programm ist sowieso, schreibt man und dann wird es erst gut, wenn man es spielt, weil du erst merkst, wo vielleicht noch Potenzial sitzt, wo du vorher sagtest, das ist so eine drüber weg Moderierstelle, wo die Leute plötzlich total an deinen Lippen hängen. Du merkst, oh, da müssen wir noch ein bisschen bleiben. Oder andere Witze, auf die du dich irgendwie wahnsinnig gefreut hast, merkst, ah, lacht jetzt in dem Sinne keiner. probiere ich nochmal anders, liegt es am Timing, liegt so. Und also schön wird es eigentlich erst so nach einem Jahr ist es eigentlich immer, habe ich das Gefühl, so, dann weiß man schon, was wohin gehört.
Dann hat es ja auch bereits einige Orte gesehen, zum Beispiel Moosbach, Gaggenau, Oberhausen, Frankfurt am Main, Wolfsburg, Berlin, Münster, Hamburg am 13. April.
Ja, Hamburg am 13. April bei Alma Hoppe wieder, wo auch die Premiere war. Genau.
Das heißt, auch dieses gute Stück ist wirklich wieder viel unterwegs. Wo soll es auch, wie soll es auch anders sein?
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, das hat ja auch viele regionale Unterschiede dann wahrscheinlich.
Total.
Oder so ein Auftritt hat viele regionale Unterschiede, weil die Leute anders sind und ja, fühlt sich wahrscheinlich auch jedes Mal anders an. Zumal ja auch ein Teil improvisiert ist. Das ist ja eh nie immer dasselbe, oder?
Genau. Also ich habe schon immer improvisiert in den Programmen. Dieses Programm hat den bisher größten Improvisationsanteil. Und das liebe ich einfach. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das, was ich einfach kann, was zumindest nicht so viele andere Leute in der Form so machen. Und das macht sowieso jeden Abend anders. Aber das Humor-Nord-Süd-Ost-West-Gefälle ist auch total spannend zu beobachten. Und deswegen ist es eben immer besser, wenn du ein Programm schon ein bisschen gespielt hast, weil du dann auch weißt, nee, die Stelle, die ist schon gut. Ne? Das ist jetzt hier... Ja, hier ein bisschen katholischer, da sind sie irgendwie ein bisschen empfindlicher mit dem und dem Thema und hier ist es wieder anders. Also das merkt man dann auch mit der Zeit.
Da kommt natürlich die Erfahrung dazu. Wenn man dann jetzt wieder so eine Zeit vor sich hat, oder nicht man, sondern du so eine Zeit vor dir hast, wo du wieder viel unterwegs bist. Und vergessen wir nicht, dazwischen gibt es ja auch Fernsehauftritte und einige Medienauftritte. Es ist ja nicht nur das Touren alleine. Mhm. Wie wichtig ist es dann für dich, einen Anker zu haben? Und da sind wir zum Beispiel wieder bei Hamburg.
Also das ist natürlich sehr wichtig, obwohl ich leider sagen muss, dass natürlich mit den Jahren die Freundschaften schwieriger geworden sind, weil viele Leute man früher, wo man sich ständig gesehen hat, wenn man nie da ist, wenn man eingeladen wird, ist es einfach schwieriger, seine Freundschaften so zu leben, als hätte man einfach einen Bürojob oder es muss ja gar nicht Büro sein, aber einen Job in Hamburg, wo man eben die meiste Zeit da ist. Aber Hamburg als Stadt ist einfach für mich ein totaler Anker und ich möchte hier auch nicht wegziehen. Und es gibt einem auch, genau, es gibt einem eben, also ich bin eher so Team Elbe, ne? Und ich grüße auch immer die Elbe. Ich muss laut die Elbe begrüßen, wenn ich über die Elbbrücken fahre. Und das ist immer ein total, ich verabschiede mich auch von der Elbe, wenn ich über die Elbbrücken fahre. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, da wieder zurückzukommen.
Du bist ja jetzt auch eine ganze Weile hier. Im Vorgespräch hast du mir verraten, du hast ausgerechnet, dass in diesem Jahr ein besonderer Tag sein wird.
Ich glaube, es ist im nächsten Jahr, ehrlich gesagt. Mhm. Ich glaube, also ich muss noch mal genau die, ne, die sind ja die Jahre mit Schaltjahren, dass man die Tage wirklich dann zählen kann. Aber nächstes Jahr müsste das sein. Im Sommer irgendwann, dass ich dann der Tag kommt, wo ich länger in Hamburg lebe als überall, wo ich sonst gelebt habe. So.
Sagst,
jetzt könnt ihr ausrechnen, wie alt ich bin. Wenn ich 1999 im Oktober bin ich nach Hamburg gekommen, am 1. Oktober.
So, aber liebe Leute, jetzt ja, spitzt mal eure Schreibstifte und
genau,
los geht's.
Ja.
Du bist heute schon nah an der Elbe auch untergebracht.
Ja.
Im Portugiesenviertel,
genau,
findet man dich.
Ja.
Bist du oft innerhalb von Hamburg umgezogen oder bist du ein Mensch, der sich gerne einnistet, wo er gerade ist?
Ich bin am Anfang häufiger umgezogen, nämlich alle 2 Jahre. Und im Portugiesenviertel bin ich jetzt schon sehr lange, schon seit 2006.
Das Viertel hat sich auch stark gewandelt,
ja,
in den Jahren, oder?
Ja, es hat sich sehr gewandelt. Also ich kannte das Portugiesenviertel natürlich erstmal nicht, als ich noch nicht hier gelebt habe, aber ich habe es relativ früh. Es gab nämlich eine Schauspiel-Gesangs-Coachin, die hatte im Portugiesenviertel ihr Studio. Und das war einer der ersten Orte, in das ich gefahren bin. Und ich wollte damals schon unbedingt da wohnen. Also ich habe das Portugiesenviertel gesehen und das war dann 1999 war es auch noch eben noch ein bisschen anders als heute. 2006 bin ich dann selber hingezogen. Seitdem hat es sich natürlich auch sehr, sehr stark verändert. Es ist aber jetzt wieder ein bisschen besser geworden, was so Junggesellenabschiede und sowas betrifft, wenn man das jetzt mal so sagen darf, wo man immer denkt, warum geht ihr nicht auf den Kiez, bitte, als immer unter meinem Fenster zu sein. Aber das ist ja das alte Thema, wenn du in einem Viertel wohnst, wo Gastronomie ist und sowas alles ist, dann beschwerst du dich halt auch nicht darüber. Also es ist aber wieder ein bisschen, es war zwischendurch mal so sehr feierig, mit so einer, hatte so eine sehr laute, prollige, an die Wand draußen Pinkelmänner-Charme. Hm. Der ist irgendwie wieder ein bisschen besser geworden, finde ich.
Was kann Hamburg nicht so gut, wo du sagst, da könnte sich die Stadt ein bisschen zusammenreißen und besser werden?
Oh Gott, das ist jetzt eine Frage. Was kann Hamburg nicht so gut? Naja, Meer. Meer und Berge, finde ich, ist schlecht. Ist ganz schlecht. Nein, ich weiß es nicht. Was kann Hamburg nicht so gut? Hamburg ist im Vergleich zum Ruhrpott, wo ich am zweithäufigsten bin, weil große Teile oder mehr Auftritte als alles andere außer Norden ist halt NRW. Und ich bin wahnsinnig gerne im Ruhrpott und da ist eben doch so dieses, dass man schneller Zugang findet zu Leuten, ist einfach, ist so. Hm. Also Hamburg, ja, ist eben manchmal kühl, aber manchmal auch gar nicht. Mittlerweile komme ich sehr, sehr gut damit zurecht.
Du bist ja jetzt auch schon eine Weile hier.
Ich bin jetzt schon eine Weile hier. Ich bin immerhin in einem Magazin, was Hamburger heißt. Darf ich Sachen sagen? Also ich bin wohl schon ein bisschen Hamburgerin jetzt.
Gibt es Orte, wo man Dinge besonders gut beobachten kann? Menschen womöglich auch, wo du deine Inspiration herziehst für deine Geschichten?
Überall. Also das klingt immer so, ja Wahnsinn, ich bin einfach so ein kreativer Geist. Aber es ist tatsächlich so, du kannst es nicht planen. Du setzt dich manchmal, fühlst dich unglaublich wichtig, hast ein neues Moleskine und sitzt irgendwo am Hafen und denkst, und bitte, Inspiration, und es passiert halt nichts. Und dann willst du nach Hause und holst dir im Supermarkt noch irgendwie schnell was zu essen und dann sagt irgendwie eine ältere Frau irgendwie einen Satz. Wissen Sie, das ist ja immer das mit das alles. Und in dem Moment geht irgendeine Tür auf oder das triggert irgendwas. Also ich glaube, es gibt Leute, die das können, das finde ich toll, die sich wirklich hinsetzen und sagen, ich mache jetzt auf und dann warte ich einfach und dann kommt auf jeden Fall Inspiration von dem, was drumherum ist. Ich glaube, bei mir ist es eher so, es kann einfach in jedem Moment so sein und ich versuche immer nicht frustriert zu sein, wenn es nicht kommt, wenn ich denke, ich würde jetzt gerne schreiben. Es gab mal eine Situation, da habe ich überhaupt nicht damit gerechnet und da ist dann eine ganze Nummer draus geworden. Ich wollte mir ein Make-up kaufen und dann hat die Verkäuferin, habe ich gesagt, können Sie mir was empfehlen? Und dann hat die gesagt, es kommt wirklich ganz drauf an, was sie mit der Haut erreichen wollen. Und in dem Moment Synapsenfeuerwerk, so yeah, Disco, Disco, große Party im weiß ich nicht, großen Stammhirn, Hypothalamus, keine Ahnung, wo so Kreativität. Und daraus ist dann so eine ganz absurde lange Nummer geworden, wie man mit der Haut die Weltherrschaft, also so, das meine ich. Es gibt manchmal so einzelne, so einen Trigger, und du denkst, wie bitte? Das hat sie nicht gesagt. Oh, danke, dass du es gesagt hast. So, und andererseits sitzt du manchmal, das meine ich, so tatatata, die Poetin sitzt wieder und schaut aufs Wasser und malt Kreise in ihr Notizbuch, weil gerade nichts kommt. Also, aber es sind schon die Menschen, was Menschen so sagen und warum Menschen Dinge tun, was mich antreibt.
Wenn du jetzt Hamburg verlassen müsstest, die Stadt steht schon noch, wir wollen nicht so dystopisch sein, okay. Aber du müsstest aus bestimmten Gründen für eine ganze Weile weg aus dieser Stadt und würdest sie so schnell nicht wiedersehen und du hättest 24 Stunden noch in dieser Stadt. Was würdest du da treiben?
Wow, okay. 24 Stunden und dann danach nie wieder?
Danach eine ganze, ganze Weile nicht mehr. Es ist eine Form von Abschied.
Okay, also ich würde natürlich auf jeden Fall an der Elbe sein. Vielleicht Entenwerder. Ich habe vielleicht auch weiter hinten raus, so Richtung Rissen und so. Ich gehe auch immer noch gerne ins Café Paris. Vielleicht würde ich im Café Paris was essen. Ich würde auf den Michel raufgehen und ich würde entweder ich würde auf jeden Fall in einer Eckkneipe wahrscheinlich einen sehr schlechten Wein trinken. Und wie viel Zeit habe ich denn jetzt noch? Keine Ahnung. Vielleicht auf einer HVV-Fähre. So dieses Klischeebild. Ich mag das ja immer mit der 62, wenn man mit der 62 fährt. Es gibt doch immer, wenn man so Sightseeing, wenn man in anderen Städten ist, so, da gibt es doch immer diese Poster, wo alle Sehenswürdigkeiten so aneinander geklatscht sind, die alle aber überhaupt nicht nah beieinander sind, so Notre Dame und Eiffel, alles so. Und ich finde immer, wenn man in Hamburg mit der 62 fährt und dann sich das alles anguckt, das sieht immer aus eigentlich wie so eine schlechte Fotomontage, weil diese ganzen schönen Dinge alle so nah beieinander sind. Das würde ich mir auch nochmal geben, diesen Anblick.
Team Elbe. Das kann ich gut verstehen, das bin ich auch. Wie seht ihr das? Worüber wir nicht gesprochen haben, aber worüber ihr in der neuen Ausgabe vom Hamburger lesen könnt, ist Katies neuester Job. Seit Jahresbeginn begleitet sie als Gastgeberin das Publikum im Hansa-Theater durch den Abend. Stilvoll und gewitzt macht sie das. Schaut mal auf die Homepage vom Hansa-Theater. Dort könnt ihr entdecken, wann ihr sie in dieser Funktion erleben könnt. Ich verlinke euch außerdem die neue Ausgabe vom Hamburger in den Shownotes. Oder ihr schaut in der kleinen Rast vorbei, dem hauseigenen Kultimbiss am Elbuferweg 85. Da könnt ihr die aktuelle Ausgabe erstehen und bei einer Premium-Pommes und einem guten kühlen Getränk vor Ort genießen. Vielleicht trefft ihr auch den Hamburger Kapitän David Pohle, der kann nämlich auch Fritte. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei Katie für das feine Gespräch, bei Postproducer und Sounddesigner Stefan Enrichkeit, bei Laura Matta-Morosch, die das Cover-Artwork stilsicher verantwortet, und beim gesamten der Hamburger Team. Und bei euch, für eure Zeit, fürs Zuhören, für euren Support. Der Hamburger Podcast wird produziert vom Studio Sounds and Pods für das Magazin Der Hamburger. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn am besten, damit ihr keine Folge verpasst. Empfehlt ihn euren Freunden und schenkt uns auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es geht, eine Top-Bewertung. Gerne großzügig sein. Danke. Wenn ihr Vorschläge und Anregungen habt, sendet diese bitte an redaktion@derhamburger.info. Wir freuen uns drüber. Wir hören uns am 15. Juni wieder. Dann spreche ich mit Christoph Busch, dem Mann, der den Zuhörkiosk in der U2 erfunden hat und inzwischen ein ganzes Team an Ohren um sich schart. Für heute sage ich Tschüss, schwimmt nicht so weit raus, passt auf euch auf und hört mehr Podcasts. Ahoi!